Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Ja, ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein. Viele Erinnerungen an die Magdeburger Zeit steigen in mir auf, wenn ich die Gesichter vor mir sehe. Das ist wirklich wunderschön. Und ich arbeite auch sehr gern mit der Berufsgruppe, wobei ja mittlerweile, jedenfalls in Westdeutschland, solche Studientage meistens quasi auch gemischte Berufe haben. Aber Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten so konzentriert, finde ich auch mal wieder ganz schön. Ja, Sie haben ja eben schon gehört, worum es gehen soll. Die Bitte war, dass ich aus meiner Forschung was Ihnen erzähle, was für die Pastoral vielleicht relevant sein kann. Inwiefern das relevant ist, das ist natürlich eine Sache, die Sie selber auch ein bisschen mitentscheiden, dass Sie sehen, wo sind hier so Anschlusspunkte an Ihre eigene Arbeit, an Ihr Berufsumfeld, vielleicht auch an Ihr Lebensumfeld. Ich habe als Thema oben drüber geschrieben, das hat man nicht so abgesprochen, aber ich fand das jetzt sehr passend für die Zeit, in der wir leben. Verwundbar sein, menschlich bleiben. Das hört sich ja ganz einfach an. Aber genau das scheint ja sehr schwierig zu sein. Menschen spüren, dass sie verwundbar sind. Vielleicht wird das gesellschaftlich, politisch auch angeheizt, dieses Gefühl, besonders verwundbar zu sein. Und das kann durchaus dazu führen, dass Menschen gerade nicht menschlich, human reagieren, sondern unmenschlich. Das Paradebeispiel dafür sehen wir zurzeit in den USA. Egal, welche Nachrichten wir einschalten, wo auch immer, auf welchen Medien wir uns bewegen, es sind ja tatsächlich Horrormeldungen, die uns täglich erreichen. Mit Menschen, die aus ihren Lebenskontexten herausgerissen werden, mit Polizei, die in die Illegalität noch stärker gedrängt werden, die aus einem Land raus verwiesen werden, deportiert werden, kann man da fast schon sagen. Es scheint gar nicht so einfach zu sein, verwundbar zu sein, die Verwundbarkeit auch zu spüren und trotzdem menschlich zu bleiben, menschlich zu handeln. Aber aus christlicher Perspektive ist genau das natürlich absolut relevant. Menschlich bleiben in allen Herausforderungen des Lebens, die wir alltäglich zu bewältigen haben. Und dieser Zusammenhang von verwundbar sein, menschlich bleiben, menschlich handeln, und im Christentum, darum soll es heute gehen. Ich hoffe, das passt ins Konzept. Ja, Vulnerabilität, eine unterschätzte Macht. Sie merken das schon, ich verwende das Wort Vulnerabilität ganz selbstverständlich. Ich weiß aber auch, dass es nicht so selbstverständlich ist. Und es ist ja auch irgendwie ein Zungenbrecher. Ne? Ich musste das am Anfang ganz oft üben, bis ich das mal so locker leicht sprechen konnte, Vulnerabilität. Das deutsche Wort ist Verwundbarkeit. Es wird in Wissenschaften als Fremdwort, quasi als Fachbegriff verwendet. Einfach wegen dem englischen Vulnerability, da gleicht man das so ein bisschen an. Aber natürlich können Sie auch immer einfach schlichtweg Verwundbarkeit oder Verletzlichkeit sagen. Meine erste These ist, die ich Ihnen vorstellen möchte, die Verwundbarkeit ist eine total unterschätzte Macht. Es ist eine sehr große Macht im menschlichen Leben, im Zusammenleben, in gesellschaftlichen Kontexten, in politischen Kontexten. Aber diese Macht wird häufig unterschätzt. Und deswegen ist es so wichtig, da drauf zu gucken und zu verstehen, welche Machtwirkungen, welche Wirkungen hat die Verwundbarkeit. Ein ganz wichtiger Punkt ist bei der Frage, was ist Verwundbarkeit, Vulnerabilität eigentlich? Dass ein Unterschied besteht zwischen einer Wunde, die tatsächlich schon passiert ist, und der Verwundbarkeit. Verwundbarkeit ist die Möglichkeit, verwundet zu werden. Es kann sein, dass mir eine bestimmte Verwundung passiert. Und ich habe unter Umständen Angst davor, dass eine solche Verwundung tatsächlich eintritt. Den Unterschied werden Sie selbst sofort feststellen. Es ist was anderes, ob ich schon verwundet worden bin oder ob ich verwundbar bin, also vielleicht befürchte, verwundet zu werden. Die große Macht, soziale, gesellschaftliche, politische Macht, liegt natürlich anfanghaft bei der Wunde, die tatsächlich passiert ist. Zum Beispiel, das haben wir in den letzten Wochen erlebt, bei dem Anschlag in Magdeburg, jetzt nochmal in Aschaffenburg. Tatsächliche Wunden sind ein riesiger Faktor. Aber trotzdem die von der Wunde ausgehende Verwundbarkeit, also dass Menschen sich plötzlich mit ihrer Verwundbarkeit konfrontiert werden, darin steckt eigentlich die größere Macht. Und das ist nicht immer gleich bei Verwundungen. Also zum Beispiel, das haben wir jetzt gesehen, Aschaffenburg. Zwei Menschen sind zu Tode gekommen, ein kleines Kind, ein Erwachsener, der sich quasi dazwischen geworfen hat, der ein sehr großes Sacrifice-Opfer gebracht hat, weil er einfach sein Leben verloren hat. Wenn wir darauf schauen, welche Menschen sterben eigentlich täglich, aus welchen Gründen, dann finden wir natürlich auch sehr viel Gewalt unter Menschen, die dann zu einem Tod führen. Zum Beispiel in Deutschland registriert, alle zwei Tage wird eine Frau ermordet von ihrem Ex-Partner oder noch aktuellen Partner. Alle zwei Tage. Das hat eigentlich keine politischen Konsequenzen. Das heißt, die Gewichtung von Wunden, die tatsächlich passieren, und den Machtwirkungen, die davon ausgehen, sind absolut unterschiedlich. Und da können Sie sicher noch ganz viele Beispiele bringen, ne? Obdachlose, die irgendwie ermordet werden, ne? Die sind auch nicht irgendwie so ein Hype, dass jetzt wirklich ein gesellschaftlicher Ruck geht und sagt, wir müssen das gegen Obdachlosigkeit machen. Die sind so völlig ungeschützt, ne? Wir müssen was für die tun. Und da sehen Sie, die Wunde kann unter Umständen in zwei Fällen ganz ähnlich sein, aber die Machtwirkungen, die von der Wunde ausgehen, sind komplett unterschiedlich. Und das ist die quasi unterschätzte Macht von Vulnerabilität. In dem einen Fall ein riesen Ding, schauen Sie sich an, was im Moment passiert nach Aschaffenburg, die Verschärfung von Migrationspolitik, von Migrationsabwehr, hat mit einer Verwundung zu tun, du plötzlich so ein riesen Ding an Vulnerabilität. Plötzlich denkt Deutschland, es sei das verwundbarste Land, das es überhaupt auf der Welt gibt. Und ein kleiner Moment, mal darüber nachdenken, sieht man sofort, natürlich sind die Deutschen nicht die verwundbarsten Menschen der Welt. Es hat was Lächerliches, sowas zu denken, ne? Und trotzdem wird damit Politik gemacht. Und deswegen ist es so wichtig, erstmal überhaupt zu unterscheiden zwischen Wunde und Verwundbarkeit. Und das ist eigentlich das Neue an der Vulnerabilitätsforschung, quasi zu kapieren, welche Macht in der menschlichen Verwundbarkeit steckt. Das ist eigentlich eine Erkenntnis aus den letzten Jahrzehnten. Natürlich, das Christentum hat sich immer schon mit Wunden auseinandergesetzt, ne? Schon wegen dem Kreuz. Aber quasi diese Macht von Verwundbarkeit, die tritt eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten, zum Beispiel auch in der Klimabewegung, im Klimawandel hervor. Da ist Vulnerabilität auch ein ganz großes Thema. Also ein ganz entscheidender Punkt, Verwundbarkeit ist schlichtweg ein Zukunftsbegriff. Die Möglichkeit, verwundet zu werden, es kann sein, es kann aber auch sein, dass nicht, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle irgendwie durch einen Anschlag, durch Terror, durch Amok zu Tode kommen, ist ziemlich unwahrscheinlich. Und der nächste wichtige Punkt, Verwundbarkeit tritt immer im Plural auf. Es gibt immer eine ganze Anzahl von Verwundbarkeiten. Ich selber mache das so, dass ich quasi Vulnerabilität so als Oberbegriff setze und darunter fasse ich alle pluralen Verwundbarkeiten, die es gibt. Eine ganz einfache Unterscheidung, meine eigene und die von anderen Menschen. Sie können aber auch noch ganz andere Unterscheidungen machen, zum Beispiel in der Corona-Pandemie. Die Verwundbarkeit gegenüber dem Virus ist eine. Oder auch die Verwundbarkeit gegenüber Bildungsmangel. Oder Vereinsamung. In der Corona-Pandemie ist das zum Beispiel, das war ein grundlegender Fehler, dass man quasi vulnerable Gruppen definiert hat. Und dann hat es so ausgesehen, als gäbe es bestimmt nur vulnerable Gruppen und andere seien irgendwie nicht vulnerabel, ne? Und es hatte quasi mit diesem Tunnelblick der Pandemie auf das Virus und seine Wirkungen, schlichtweg, dass Menschen krank werden und sterben und so weiter, dieser Tunnelblick, der war sehr schwierig. Ich finde ihn auch verständlich. In der Pandemie weiß man zunächst einfach nicht, was kommt. Also von daher soll man es auch nicht damit übertreiben, was man alles kritisiert, finde ich. Ne? Aber quasi dieses, der Tunnelblick hat natürlich auch erzeugt, dass man andere Verwundbarkeiten schlichtweg nicht irgendwie in die politische Waagschale geworfen hat. Zum Beispiel durch Schulschließungen, was die Vulnerabilität der jungen Menschen deutlich erhöht hat. Also insofern immer drauf zu schauen, es gibt nicht nur eine, gerade wenn man irgendwie in einem Konflikt drinsteckt, ne, dann sieht man unter Umständen nur noch eine Vulnerabilität, nämlich die eigene. Ne? Die ist ja auch logisch, oder? Die eigene Verwundbarkeit, die ist mir ja viel näher als die von anderen. Irgendwie, wie soll ich sagen, fast biologisch. Ne? Die spüre ich nämlich direkt bei mir. Also Menschen haben ein sehr großes Gespür für die eigene Verwundbarkeit. Das heißt, eigentlich müsste man immer sagen, Verwundbarkeit in Bezug auf welche Gefahr? Und der ganz entscheidende Punkt, und darin steckt die Macht von Verwundbarkeit, Vulnerabilität, Verwundbarkeit fordert zum Handeln auf. In vielen Fällen, nicht immer, aber sehr häufig. Also das prägende Beispiel, Sie merken, aus irgendeinem Grund ist Ihr eigenes Kind besonders verwundbar in irgendeiner Beziehung. Dann ist der erste Impuls von Eltern oder auch von Angehörigen, die das Kind lieben, ist natürlich, wie schütze ich das Kind? Was kann ich tun, damit die Wunde nicht passiert? Weil Wunden schmerzlich sind, weil sie Leben behindern, die können mich sogar vielleicht umbringen am Ende, oder das Kind. Und Schaden möchten wir nicht, besonders nicht bei dem, was uns so am Herzen liegt, wie die eigenen Kinder. Und da merken Sie schon, wie denn handeln? Was tue ich denn, um ein Kind zu schützen? Also, wir stehen dann vor der Frage, was kann ich, was können wir tun, um befürchtete Wunden zu verhindern? Oder natürlich auch, aber nicht die befürchteten, sondern es gibt ja auch manchmal erhoffte Wunden. Ne? Also, wenn man in der Feindschaft ist, Trump ist im Moment einfach so das super Beispiel in Bezug auf Vulnerabilität. Da sind es ja nicht die befürchteten Wunden, sondern die erhofften. Also Trump setzt da drauf, wenn er jetzt da die Menschen deportiert in der Zwangsmigration, dann hofft er ja, dass die Wunden besonders groß ist, damit die Abschreckung besonders groß ist. Also auch diese Variante gibt es. Also insofern Verwundbarkeit fordert zum Handeln auf, nicht immer bei, wie gesagt, Obdachlose, Femizide, da ist irgendwie der Handlungsbedarf der Gesellschaft auch nicht, im Moment noch nicht so groß, aber in anderen Bereichen ist der plötzlich riesengroß. Ne? Also diese Frage, was können wir tun, um Wunden entweder wirklich zu forcieren oder um Verwundungen, die vielleicht möglich sind, zu verhindern? Und das ist eine Frage, das ist eine enorm politische Frage. Aber es ist natürlich auch eine Seelsorgsfrage, also eine pastorale Frage. Denn natürlich in den Kontexten, in denen Sie sich bewegen, in verschiedenen pastoralen Kontexten, haben Sie es ja auch immer wieder mit der Verwundbarkeit von Menschen zu tun. Häufig auch mit Wunden, also mit konkreten Verwundungen und zugleich auch mit der Frage, was diese Verwundung eigentlich auslöst. Wie Menschen auf die Verwundbarkeit reagieren, die sie in Wunden selbst erleben. Ich bin manchmal in der Krankenhausseelsorge so aktiv und meine Testfrage ist dann immer, was denken Sie, was in Ihrem Arbeitsbereich quasi mehr solche Machtwirkungen hat, die Wunde selbst oder die Verwundbarkeit? Und bis jetzt haben alle immer geantwortet, ist ganz klar, die Verwundbarkeit. Da steckt die größere Macht drin. Wobei man das natürlich nicht gegeneinander ausspielen kann. Ne? Also die hängen ja zusammen, man muss es unterscheiden, aber trennen kann man es einfach auch nicht. Ne? Die Verwundbarkeit ist ja nicht im luftleeren Raum, sondern es sind ja befürchtete Wunden oder erhoffte Wunden. Also ein ganz wichtiger Impuls, gesellschaftlich, politisch, aber auch im persönlichen Bereich, besteht darin, das eigene, die Familie, die Kultur, das christliche Abendland, die Religionsgemeinschaft, gegen Verwundungen abzusichern. Also zu verhindern, dass solche möglichen Verwundungen tatsächlich passieren. Und da gibt es verschiedene Strategien. mal etwas grob gesprochen, eine Strategie ist, Sicherungsmaßnahmen einzuführen. Schutzstrategien, Schutz und Sicherheit. Also zum Beispiel die Eltern, die die Verwundbarkeit ihrer Kinder herabsetzen wollen und dann Elterntaxis einführen. Ist eine Sicherungsstrategie, ne? Eine ganz normale. Also von daher, Verwundbarkeit ist oft mit dem Bedürfnis und mit Strategien von Absicherung verbunden. Ich habe am Anfang gesagt, meine erste These, Verwundbarkeit, Vulnerabilität ist eine unterschätzte Macht. Das könnten wir uns jetzt natürlich noch mal genauer angucken, zum Beispiel im Ukraine-Krieg, als Putin den vor mittlerweile fast 3 Jahren angefangen hat, hat er mit der Verwundbarkeit seines Landes argumentiert. Also er hat gesagt, die NATO steht vor der Tür, die wollen hier rein, die wollen uns niedermachen. Er hat also mit der Verwundbarkeit seines Landes argumentiert. Und die Machtwirkungen, die davon ausgegangen sind, sind ja immer noch zu spüren und werden es auch noch lange sein. In den aktuell verschärften Migrationsdebatten, da ist ein ganz wichtiger Punkt, Verwundbarkeit ist ein Werkzeug in politischen Strategien. Also zunächst mal war das eine ganz klare rechtspopulistische bis rechtsextreme Strategie, quasi das Gefühl, verwundbar zu sein, anzuheizen. Was quasi darin gipfelt, zu denken, dass die Deutschen die Menschen sind, die die höchste Verwundbarkeit haben. Also es gibt natürlich ganz konkrete Verwundbarkeiten, das ist klar, aber man kann natürlich politisch versuchen, dieses Gefühl, besonders verwundbar zu sein, anzuheizen, ne? Dass man plötzlich denkt, ich habe wirklich die höchste Verwundbarkeit. Ne? Mittlerweile, das können Sie auch alltäglich verfolgen, ist diese Strategie auch in andere Parteien übergegangen. Und natürlich die Frage, wie ist es mit der Pastoral? Ist es auch da eine unterschätzte Macht? Das ist natürlich eine Frage an Sie, an Ihre eigene Arbeit, mal da drauf zu gucken, wo ist es da eigentlich eine Macht? Da werden wir auch gleich nochmal Gelegenheit zu haben. Also Verwundbarkeit, es wird alles immer so in der Corona-Pandemie, die Rede davon war, vulnerable Gruppen. Da hat man ja immer irgendwie so gedacht, vulnerable Gruppen, die sind irgendwie passiv, die müssen bewerden. Das hat auch was Unschuldiges. Also die sind halt, die können nichts dafür, die sind halt einfach vulnerabel, ne? Und damit unterschätzt man, das hat auch das Fachwort dafür ist ein Dispositiv geschaffen, dass wir eigentlich denken, Vulnerabilität, vulnerabel sein bedeutet passiv sein, nicht handeln können, ne? Beschützt werden müssen von außen. Und quasi dieses Denken stimmt schlichtweg nicht, denn sehr häufig ist es so, dass aus der Verwundbarkeit Gewaltsamkeit entsteht. Also das Fachwort dafür ist Vulneranz, das ist ein eigenes Wort, für die spezifisch menschliche Gewaltsamkeit. Gewalt ist ja ein riesenweiter Begriff, ne? Also zum Beispiel Naturkatastrophen sind auch was sehr Gewaltsames. Ne? Und quasi um ein Wort zu haben für die spezifisch menschliche Gewaltsamkeit, die sehr schnell explosiv wird, in der Form, wie wir es in anderen Lebensbereichen, zum Beispiel in der Tierwelt, nicht haben, dieses Explosive, um das zu markieren, quasi, hat die Vulnerabilitätsforschung das Fachwort Vulneranz. Also häufig, also gucken Sie zum Beispiel jetzt die Eltern, die ihr Kind beschützen wollen, Sicherungsstrategien können natürlich was Harmloses sein. Zum Beispiel ein Haus zu bauen ist auch eine Sicherungsstrategie. Ja? Sich vor den Gefahren des Winters absichern, sich schützen. Finde ich eine wunderbare Erfindung. Ne? Ich möchte nicht irgendwie nachts draußen schlafen müssen. Also von daher, das kann eine Strategie sein, die, wie soll ich sagen, auch ethisch super gut vertretbar ist. Aber es gibt einfach auch immer Punkte, wo das quasi genau dieser ethische Bereich quasi überschritten wird und Menschen gewalttätig werden, um das eigene zu schützen. Brauche ich, glaube ich, keine Beispiele zu nennen. Das sehen Sie im Moment an so vielen Stellen. Im politischen Kontext können Sie sich alltäglich angucken. Ein Problem dabei ist, das ist mein zweiter Punkt, ich verwende viele Fachwörter, ich komme einfach aus der Forschung, aber ich hoffe, ich kann sie immer auch so erklären, dass Sie verstehen, was ich meine. Der zweite Punkt ist die binäre Kodierung zwischen Vulnerabilität und Resilienz und wie diese binäre Kodierung ganz häufig schnell durchbrochen wird durch Paradoxerfahrungen. Sieht kompliziert aus, wird aber gleich ganz einfach. Denn eine binäre Kodierung lässt sich sehr leicht in einem Bild darstellen. Die Balkenwaage, also wo eine Seite hoch oder runter geht. Das ist eine binäre, also eine zweipolige Kodierung. Das bedeutet, der Verlust der einen Seite ist automatisch ein Gewinn auf der anderen Seite. Und wenn Sie beides gegeneinander rechnen, kommt immer 0 raus. Also die eine Seite verliert 1, dann gewinnt die andere 1. Und die Frage ist, ich vermute mal, dass der Resilienzbegriff Ihnen schon vertraut ist, oder? So die Widerstandsfähigkeit, die Fähigkeit, mit schwierigen Situationen bewältigen zu können, belastbar sein, etwas durch Krisen durchstehen können. Vielleicht sogar, das wäre natürlich ganz besonders gut, gestärkt aus einer Krise hervorgehen. Das wird heute mit dem Begriff Resilienz gefasst. Und ist ganz oft quasi der Gegenpol zur Vulnerabilität. Also verwundbar, bin ich sehr verwundbar. Dann lebe ich gefährlich und die Vorstellung ist, dann passieren auch viele Verwundungen. Oder bin ich resilient? Und häufig wird quasi diese Frage nach, wie die sich zueinander verhalten, genau mit so einer Waagevorstellung quasi beantwortet. Je vulnerabler ich bin, desto weniger resilient bin ich. Und je mehr Resilienz ich habe, desto weniger verwundbar bin ich. Also klar, Resilienz steht auf der Sonnenseite. Wenn Sie Menschen fragen, wollen Sie lieber resilient sein, als verwundbar zu sein? Ja. Ich glaube, die Antwort wäre meistens zunächst mal wirklich ganz klar. Im zweiten oder dritten Nachdenken wäre es schon nicht mehr ganz so klar. Aber zunächst mal von der Art und Weise, wie Menschen quasi im ersten Moment denken. Verwundbarkeit steht im Schatten, ist ganz klar. Also ja, Resilienz ist ja so auch ein Zauberwort irgendwie, ne? Ich habe letztens einen Vortrag gehört über Vulnerabilität, die verwundbare Gesellschaft, gibt es so ein ganz tolles Buch drüber. Und die hat dann einfach gesagt, ja, die Lösung ist Resilienz, ne? Resilienz ist so ein Zauberwort, dass dann, ja, was machen wir, wenn wir die Verwundbarkeit so stark spüren? Ja, wir stärken unsere Resilienz. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil man nämlich auch resilienter werden kann, indem man gewaltsam ist. Das ist eine total verdrängte Seite in der Resilienzforschung. Deswegen ist es so wichtig, die beiden verschiedenen Debatten von Vulnerabilität und Resilienz zusammenzudenken. Trump hat schon eine enorme Resilienz. Jedenfalls im Moment. Wie das weitergeht, wissen wir nicht, ne? Aber jetzt mal so, der hat einen großen Lauf, ne? Der hat jetzt alle Macht in der Hand, der nutzt sie auch aus. Der steht da. Wenn Sie jetzt mal so die Resilienzkriterien durchgehen, die Sie vielleicht im Kopf haben, werden Sie sehen, es trifft auf den irgendwie alles zu. Kein schöner Gedanke, aber es gibt sowas wie quasi eine Resilienz, die durch Gewalt entsteht. Ganz zu schweigen von Kriegssituationen, wenn sich ein Land verteidigen will, unter Umständen ist da eine Gewaltsamkeit auch gar nicht vermeidbar. Oder in der Medizin. In der Medizin, das ist vielleicht noch das neutralste Beispiel quasi. In der Medizin, natürlich ist eine Operation, wenn da was aufgeschnitten und rausgeschnitten wird, das ist ja auch was Hochgewaltsames, aber manchmal braucht es das einfach auch, damit Menschen gesund werden können oder damit es ihnen besser geht. Also von daher auch mit der Vulneranz, das ist, man muss das immer genauer angucken, einfach. Zunächst mal ist das eigentlich ein Analysebegriff und kein wertender, aber natürlich die Wertung muss dann auch erfolgen, wenn es ums menschliche Handeln geht. Ne? Ich habe eben gesagt, ich gehe nochmal auf die Überschrift, Moment, hier, diese Vorstellung einer Waage, je vulnerabler, desto weniger resilient und je resilienter, desto vulnerabler. Es wird durchbrochen, wenn wir paradoxe Erfahrungen machen. Und ich möchte zwei Paradoxe zeigen, wo quasi dieses Denken, dieses vage Denken einfach komplett durchbrochen wird. Das erste ist das sogenannte Verletzlichkeitsparadox. Da geht es darum, dass je besser etwas geschützt ist, desto vulnerabler ist es auf einmal. Sie können schon mal überlegen, ob Ihnen dazu ein Bibelzitat einfällt. Sie sind jetzt sehr bibelfest, habe ich eben gemerkt. Das Verletzlichkeitsparadox ist nicht eine Erfindung von mir, sondern das stammt aus der Sicherheitsforschung. Dass man nämlich in der Sicherheitsforschung festgestellt hat, das passiert manchmal, dass je stärker abgesichert ein bestimmtes System ist, dass es in einem bestimmten Moment plötzlich extrem verwundbar wird, und zwar wegen der Sicherungsmaßnahmen. Zum Beispiel, wir sind ja in Deutschland, haben wir ein total abgesichertes System. Ne? Unser Leben, unser Alltag, alles ist super gut abgesichert. Also wir haben alle möglichen Ressourcen zur Verfügung, die uns helfen, gut leben zu können. Und dazu gehört ganz wichtig der Strom. Ja, überall haben wir Strom. Und der Punkt ist, ein Stromausfall an einer entscheidenden Stelle kann, so sagt es die Forschung, innerhalb von 24 Stunden geradezu zu chaotischen Zuständen in einer Gesellschaft führen. Sogar bis hin zu politischen Unruhen. Hört sich im ersten Moment irgendwie völlig unmöglich an. Aber wenn Sie mal überlegen, wo Sie überall Strom brauchen, zum Beispiel hier mal schnell an die eigenen Kinder eine WhatsApp schicken, ne, hin und zurück. Und, ne, und wenn jetzt irgendwas, man kriegt kein Geld mehr, ne, die Geldautomaten funktionieren nicht mehr, das Benzin ist ziemlich schnell leer und man kann Benzin mehr zapfen, weil einfach die Tankstellen funktionieren nicht mehr. Also wir brauchen eigentlich überall Strom. Das ganze System funktioniert mit Strom und wenn an entscheidender Stelle das ausfällt, ich weiß nicht, ob es innerhalb von 24 Stunden ist, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich irgendwie so gedacht, naja, ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben. So, ne? Nachdem sich politisch so viel so schnell geändert hat, sage ich mir, wer weiß. Ne? Und zu diesem Paradox gehört auch dazu, es ist ein Effekt, wenn eine Gesellschaft besonders gut abgesichert ist, dann verlassen sich Menschen darauf, dass irgendwie das System sie schützt. Also man setzt auf die Resilienz, die staatlich erzeugt wird und nicht unbedingt mehr darauf, was man selbst dazu beitragen kann. Ne? Man will die Lösungen alle vom Staat. Und das heißt, Menschen sind nicht unbedingt resilienter, wenn sie in einem sehr geschützten System leben. Weil diese Bereitschaft, jetzt selber wirklich was zu machen, sich zu engagieren, vielleicht auch nach Nachbarinnen und Nachbarn zu gucken, unter Umständen sinkt. Muss aber nicht unbedingt, das sage ich gleich auch nochmal sehr deutlich. In der Corona-Pandemie konnte man dieses Verletzlichkeitsparadox an ganz vielen Stellen beobachten. Überhaupt, dass es eine Pandemie geben kann, ist schon ein Ergebnis von Absicherungen. Pandemie heißt ja, dass es weltweit ist. Und es gab schon viele schreckliche Epidemien auf der Welt, ne? Pest oder so. Aber dass quasi ein Krankheitserreger sich weltweit durchsetzen kann, das geht nur, wenn es global quasi Wege gibt, die der Virus nehmen kann. Flugzeuge zum Beispiel und Ähnliches. Ne? Also die Pandemie selber ist ein Beleg für das Verletzlichkeitsparadox. Und plötzlich war die Weltwirtschaft und irgendwie sehr viele Menschen wirklich in der Gefahr, krank zu werden, Behinderungen davon zu tragen oder gar zu sterben. Ich kenne die Zahl jetzt aktuell gar nicht, wie viele Menschen an der Pandemie tatsächlich auch gestorben sind. Weltweit sind das sehr viele. Ein sehr treffendes Beispiel ist auch die Vertuschungsgewalt bei sexuellem Missbrauch. Da haben Sie das auch. Vertuschung ist ja eine Sicherungsmaßnahme. Also wenn ein Bischof entscheidet, bestimmte Fälle von Missbrauch zu vertuschen durch Versetzungen und die Öffentlichkeit raushalten und so weiter, dann ist das ein Versuch, die Institution zu schützen, die Kirche, die Religionsgemeinschaft. Und zwar, weil es einem so wahnsinnig heilig ist. Ne? Also das wird als Heiliges gesetzt. Man versucht das zu schützen und macht das durchaus auch mit Strategien, die hochvulnerant sind. Ne? Also Vertuschungsgewalt treibt die Verletzungen, die Menschen durch den Missbrauch selbst erfahren haben, ins Exponentielle. Es macht einen Riesenunterschied aus, ob quasi jemand, der davon betroffen ist, auf eine Gemeinschaft stößt, die das anerkennt und versucht, den Schaden einzugrenzen oder durch vulnerante Maßnahmen die Gewalt nochmal anheizt. Also das ist meistens verbunden mit irgendwelchen Diskreditierungen der Menschen. Die werden zum Beispiel als man weiß gar nicht, ob die Wahrheit sagen, also dieser Verdacht der Lüge, die im Raum steht und viele andere Maßnahmen. Und das ist nicht nur in der Kirche so, aber da haben wir es natürlich besonders gesehen. In dem Moment aber, Moment, warte mal, Vertuschungsgewalt verletzt die Überlebenden erneut und verstärkt die Schadwirkung von Verletzungen ganz enorm. Und der Punkt ist, warum das so ein, wie soll ich sagen, so ein Paradox ist. Stellen Sie sich einen Moment vor, dass die Kirche nicht vertuscht hätte. Dass sie bei allen Fällen immer sofort gesagt hat, wir stehen selbstverständlich, wir sind christlich, wir stehen auf der Seite der Betroffenen. Ja? Welcher Schaden für die Betroffenen total vermindert worden wäre? Die Priester wären sehr schnell gestoppt worden und alle Täter, Täterinnen wären sehr schnell gestoppt worden. Es hätte keine neuen Opfer gegeben. Nicht diese Serien von Opfern, die bestimmte Menschen über Jahrzehnte produziert haben. So die eine Seite. Und das nächste, wie würde die Kirche heute aussehen? Die Glaubwürdigkeit der Kirche ist komplett zerstört worden. Als rausgekommen ist, dass nicht nur Missbrauch ein Problem ist, sondern auch die strukturelle Vertuschung. Und daran sehen Sie dieses Paradox. Ne? Also man versucht quasi eine Institution, eine Religionsgemeinschaft abzusichern gegen Verwundungen. Ne? Was passiert, wenn Journalisten das mitkriegen? Man versucht das zu vertuschen, ist eine Sicherungsstrategie. Und in dem Moment, das ist die Definition vom Verletzlichkeitsparadox, in dem Moment, wo der sogenannte Schadenfall trotzdem eintritt, ist die Schadwirkung explosiv. Und das erleben wir. Die Vertuschungsgewalt legt die Kirche in Trümmer. Und das ist, jetzt komme ich nochmal hier zu der Überschrift, die Sie hier sehen, das ist das Problem von Sicherungsstrategien. Sie werden einfach sehr schnell vulnerant. Das heißt, diese Vulnerabilität zu verstehen als etwas, was irgendwie passiv ist, harmlos ist, ist völlig falsch. Man muss erstmal feststellen, dass sehr häufig schlichtweg Menschen auf Verwundbarkeit mit Vulneranz reagieren. Leider auch die Kirche im Feld von Missbrauch und Vertuschung permanent. Und die Zerstörungskraft ist schlichtweg exponentiell. Deswegen also je besser abgesichert, desto verwundbarer. Also die Verwundbarkeit steigt in dem Moment, wo die Schadwirkung trotzdem eintritt, ins Exponentielle, ne? Die Kirche in Trümmer. So, jetzt haben wir das Bibelzitat. Vielleicht haben Sie es eben schon gefunden. Das Verletzlichkeitsparadox wird ausgedrückt mit, wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Also die Kirche, die sich selber zu schützen versucht, indem sie vertuscht, verliert komplett ihre Glaubwürdigkeit. Das können Sie jetzt nochmal übertragen, wenn Sie möchten, in Bezug auf die Frage nach Verwundbarkeit und Resilienz, wenn Sie selber vielleicht auch mit Resilienz so für sich arbeiten oder in der Pastoral arbeiten. Die Resilienz sinkt im Versuch, die Vulnerabilität durch Sicherungsstrategien abzusenken. Ja? Also die Resilienz der Kirche ist irgendwie ziemlich futsch. Was meines Erachtens ganz besonders tragisch ist, weil das, was das Christentum zu sagen hat, gesellschaftlich total gebraucht wird, das machen wir im nächsten Schritt, es wird eigentlich total gebraucht und in dem Moment ist die Glaubwürdigkeit von Kirche kaputt. Ist absolut tragisch und gesellschaftlich von so hoher Bedeutung, wie ich es eigentlich gar nicht sagen kann. Also es ist wirklich ein Drama. Also quasi das Verletzlichkeitsparadox ist ein Paradox, das diese binäre Kodierung einer Balkenwaage in Frage stellt. Ne? Also es stimmt einfach gar nicht, dass quasi Vulnerabilität und Resilienz sich verhalten wie so eine Balkenwaage, sondern es passiert was völlig anderes, etwas, was querläuft. Ne? Und ein weiteres Paradox, das nenne ich das Verschwendungsparadox, und es ist kein Zufall, dass es aus der Theologie kommt. Also ich versuche das auch interdisziplinär unterwegs zu sein in der Vulnerabilitätsforschung. Und da gibt es zwar schon immer wieder in den Geisteswissenschaften so die Erkenntnis, dass diese binäre Codierung nicht so funktioniert, dass es da Paradoxe gibt, dass es da anders funktioniert, aber das mal auf den Begriff zu bringen, das kommt aus der Theologie und das ist kein Zufall. Nämlich das Paradox, dass durch Lebensverlust ein Lebensgewinn erzielen werden kann. Ist so meine ganz kurze, knappe Definition von dem Verschwendungsparadox. Also es passiert ein Lebensverlust und genau der erzielt einen Lebensgewinn. Sehr gut sehen Sie das bei der Praxis des Schenkens. Ganz ganz allgemein, wenn man etwas schenkt, wenn man was hergibt, ohne dass man etwas quasi zurückerwartet, jetzt nicht ein Tauschgeschäft, sondern wirklich was zu schenken, dann heißt es ja, man gibt etwas her, man verliert eigentlich etwas, aber man hofft, dass dieses Schenken, dieses Weggeben trotzdem einen Lebensgewinn anderer Art erzeugen wird. Also zum Beispiel, dass Freundschaften daraus entstehen, dass sie eine Beziehung damit, dass sie der noch mal eine andere Dimension geben. Wenn Sie wirklich ein Geschenk haben, was gut trifft, was einen Menschen wirklich freut und Sie geben das so richtig quasi, nicht weil Sie was zurückhaben wollen, sondern weil Sie der Person was schenken möchten, ne, dann kann ein Geschenk genauso was sein. Es ist ein Verlust, aber trotzdem entsteht ein ganz anderer Gewinn. Besonders wichtig ist es natürlich in der Geburt, jemandem das Leben schenken. Geburten sind eine hochriskante Sache. Es wird ja häufig irgendwie so unterschätzt, weil es einfach so häufig vorkommt. Aber natürlich, jede Frau, die schwanger wird, hat enorme Risiken, die sie damit auf sich nimmt. Ne? Also allein schon von der Schwangerschaft her, was da alles passieren kann. Die Geburt kann schiefgehen. Aber auch die Vulnerabilität, die auch danach gesteigert bleibt, ne? Weil man sich immer irgendwie Sorgen macht mit dem Kind. Und da sind die Väter auch mit im Boot, ne? Wenn man sich für Kinder engagiert, wenn man sie liebt, wenn man viel für sie tut, hat man immer so diese Sorge, was passiert denen und was kann ich tun, damit ihnen nichts passiert. Ne? Und wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Kind, wenn Sie ein Kind zur Welt bringen, da können Sie ja nichts zurückerwarten, ökonomisch. Ne? Also Sie können jetzt nicht sagen, okay, ich gehe das Risiko ein, aber dann hätte ich was Bestimmtes gerne zurück. Können Sie nicht bei einem Neugeborenen. Ne? Das gibt materiell gar nichts zurück. Und trotzdem, das Paradox zeigt das so schön, trotzdem sind sehr viele Frauen total begierig darauf, schwanger zu werden. Es ist eigentlich total paradox, ne? Warum wollen Frauen schwanger werden? Oder auch, warum wollen Väter Väter werden? Sie verlieren doch wahnsinnig viel. Also, was kostet ein Kind irgendwie ein Haus oder so, ne? Ein riesiger Verlust und trotzdem erwarten Menschen einen Lebensgewinn daraus. Allein das Beispiel zeigt schon, dass quasi eine binäre Codierung zwischen beiden überhaupt nicht funktioniert. Im Gegenteil, man verschwendet etwas und man kriegt materiell nichts zurück und trotzdem ist es ein Lebensgewinn. Ja, also die leuchtenden Augen von Eltern, wenn das Kind dann da ist, hoffentlich alles gut gegangen ist. Aber es gibt natürlich auch immer das Risiko, dass es halt nicht so funktioniert, ne? Dass man geht wirklich ein Risiko ein. Es kann auch sein, dass das nicht, dass da kein Lebensgewinn draus entstehen wird, sondern im Gegenteil, dass man irgendwie völlig traumatisiert ist letztlich. Ich meine, das können Sie sich jetzt auch nochmal auf einer anderen Ebene anschauen. Also Vulnerabilität durchzieht einfach das ganze Leben. Von daher kann man ganz viele verschiedene Beispiele dafür aufführen. Auch mit Aschaffenburg. Der Mensch, der sich quasi zwischen den Täter und die Kinder geworfen hat, der hat sein Leben verloren. Ne? Aber, würde ich trotzdem sagen, für den ist das ein absolutes Drama. Für die Familie, die betroffen ist, ist es ein Drama. Aber man muss zugleich auch sehen, das finde ich auch für die Familie wichtig, der Mann hat ein Zeichen von Humanität gesetzt. Und das ist natürlich ein ganz eigener Wert. Und ich finde, der müsste viel stärker auch gesellschaftlich, politisch herausgestellt werden. Martin Luther King ist ja auch einer der Märtyrer der Kirchen. Was wären die USA heute ohne die Bereitschaft von Martin Luther King, das Risiko einzugehen, dass er ermordet wird. Er hat es ja genau gewusst, er hat ja Todesdrohungen gekriegt, ne? Und trotzdem stellt er sich am Abend vor seinen Tod hin und sagt, ich kriege Todesdrohungen, ich weiß nicht, was kommen wird, aber Leute, ich sag euch, ich bin glücklich in dem Moment, wo ich hier stehe, denn ich habe das gelobte Land gesehen. Am nächsten Tag ist er erschossen worden, er hat sein Leben verloren. Und zugleich hat er mit dieser Bereitschaft dazustehen und nicht auszuweichen, ne? Können Sie jetzt natürlich auch auf Jesus gucken, ne? Nicht auszuweichen, sondern standhaft zu bleiben bei dem, wovon er überzeugt ist. Damit hat er einen Lebensgewinn erzeugt. Es gibt jetzt den Martin-Luther-Gedenktag. Man setzt ein Zeichen gegen die Unmenschlichkeit. Und das ist ein enormer Gewinn für die Menschheit. Stellen Sie sich mal vor, niemand wäre dazu bereit, Risiken einzugehen für andere Menschen. Dann hätten wir das Problem der Menschheit relativ schnell gelöst. Wenn nämlich keine Frau mehr bereit wäre, ein Kind zu bekommen und es auch keine irgendwie technische Möglichkeit dafür gäbe, dann ist völlig klar, nach einer Generation wäre die Menschheit ausgestorben. Das heißt, Leben braucht die Bereitschaft, quasi einen Lebensverlust zu riskieren, damit neues Leben entstehen kann. Es ist wirklich ein Lebensprinzip. Zu der binären Kodierung, oh, ich muss auf die Zeit gucken, gell? In den Naturwissenschaften, die arbeiten immer nur mit der binären Kodierung von Vulnerabilität und Resilienz, ne? Die schauen immer nur darauf, wie kann man Vulnerabilität absenken. Wenn Sie das in den Geisteswissenschaften machen, in den Sozialwissenschaften, es ist absurd, wenn Sie in binärer Kodierung denken. Ja? Dann kriegen Sie nämlich lauter solche Phänomene. Ich nenne mal ein ganz anderes, in den Städten, wo Menschen quasi ankommen, die in einer bedrängenden Lebenssituation sind und die dann in eine Stadt gehen, weil sie hoffen, dass sie da Fuß fassen können, dass sie da eine Arbeit bekommen, dass sie da leben können und ihre Familien zu Hause versorgen können. Also auch zum Beispiel die Migration innerhalb von einem Land oder unter zwei Ländern. Es muss nicht immer die riesige Migration sein. Die Menschen haben, das sagt dieses schöne Buch Arrival Cities, die Menschen haben eine hohe Bereitschaft zu teilen. Die leben, was weiß ich, mit ganz vielen Leuten auf engem Raum. Aber wenn dann eine Cousine oder ein Cousin auch noch in die Stadt kommt, machen die Platz und sagen, ja klar, komm noch dazu, das wird schon ausreichen. Und das erinnert Sie vielleicht an eine ganz wichtige Thüringer Tradition. Elisabeth von Thüringen, die Armutsbewegung. Was ist das Motto der Armutsbewegung? Teilen macht reich. Das ist das Verschwendungsparadox. Und das ist ja eine Erfahrung, die tatsächlich auch gemacht haben. Wenn du anfängst, deine Ressourcen zu teilen mit anderen Menschen, oder jetzt in meinem Jargon, wenn Menschen einander in ihrer Verwundbarkeit beistehen und nicht sich gegeneinander abschotten, dann blüht plötzlich das Leben auf. Teilen macht reich. Das stimmt natürlich nicht immer. Also nicht immer macht Teilen reich, ne? Aber es gibt Situationen, wo das ganz genau stimmt. Teilen macht reich. Resilienz steigt durch Erhöhen der Verwundbarkeit. Das ist quasi dieses zweite Paradox. Und das trifft in paradoxer Weise auch auf den Menschen zu, der in Aschaffenburg umgebracht worden ist. Wenn der in dem Moment, wo der dazwischen geht, zeigt er eine riesige Stärke. Er macht das nicht aus Schwäche heraus. Schwäche wäre, nicht unbedingt, ne, aber ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne, aber wer zu schwach dafür ist, kann das gar nicht machen. Wer die Angst sich überwinden kann in der Situation. Menschen haben in dieser Situation Angst, sie müssen es überwinden, um was anderes zu tun. Ne? Sie müssen die Angst überwinden und in dem Moment ist es eine ganz große Stärke, die ein Mensch hat. Und diese Stärke muss man auch sehen. Und zum Glück ist es ja so, dass solche Risiken auch bei einem Anschlag ganz häufig nicht schiefgehen, dass die Menschen nicht tot sind. Also zum Beispiel in Wien bei dem Anschlag, der war 2020, stimmt das, oder 21? Ich glaube 20. Da waren drei Menschen, es war ja ein Schussattentat quasi, also es ist geschossen worden. Und das sind drei Menschen in die Schusszone des Täters gegangen, weil sie einen Verletzten rausholen wollten. Und denen ist nichts passiert. Das ist natürlich ein Glücksfall. Also man geht ein Risiko ein, natürlich in der Hoffnung, dass man nicht, der Mann hat ja nicht gewollt, dass, der wollte ja nicht sterben. Ne? Also der ist dieses Risiko eingegangen in der Hoffnung natürlich, dass er selber auch überlebt. Ne? Aber er wusste natürlich auch, dass es ein Risiko ist. Ja, und was ist das Theologische daran? Ich glaube, das können Sie jetzt eigentlich selber schon irgendwie im Kopf einmal durchspielen. Nicht nur das Kreuz. Ich finde, wenn man bei einem Kreuz anfängt, fängt man viel zu spät an, sondern man muss anfangen bei der Geburt. Also Inkarnation. Denn das Phänomen ist ja, wenn Gott Mensch wird, dann setzt sich Gott der menschlichen Verwundbarkeit aus. Einem Neugeborenen, zum Beispiel, das habe ich aus einer ganz anderen Wissenschaftskontext, ich habe mal gelesen, medizinisch, so den einen Satz, Neugeborene haben die höchste Verwundbarkeit. Klar, die können sich nichts zu essen besorgen, ne? Selbst wenn irgendwie was Essbares daneben ist, die verhungern, die verdursten, wenn niemand da ist, wer ihnen das gibt, was sie brauchen. Die können sich überhaupt nicht wehren, wenn irgendwas passiert, ne? Also da kann jemand reinkommen und das dem Kind irgendwas Schlimmes antun, ne? Die haben keine Abwehr, nichts, ne? Die sind hochverwundbar. Und Gott wird Mensch, das heißt, setzt sich der menschlichen Verwundbarkeit komplett aus und nicht nur der Verwundbarkeit, sondern auch der menschlichen Gewaltsamkeit. Das ist der Punkt, der jetzt heute Morgen beim Bibliolog rausgefallen ist, die Flucht nach Ägypten, die eigentlich dazwischen steht. Ja, Sie wissen die verschiedenen Evangelien und so weiter. Ne? Bei der Flucht nach Ägypten, da zeigt sich ja, wie hoch die Verwundbarkeit dieses Neugeborenen ist. Wenn Maria und Josef jetzt in diesem Narrativ nicht bereit gewesen wären, ihre Verwundbarkeit drastisch zu erhöhen, indem sie die Flucht antreten, wäre das mit der Geschichte sehr schnell aus gewesen. Ja? Denn das muss man auch sehen, man darf diese Weihnachtsgeschichte ja überhaupt nicht irgendwie zu einer Idylle machen. Wenn Maria und Josef fliehen, dann heißt das, dass sie einem Diktator Widerstand entgegensetzen. Wenn die Häscher des Herodes die beiden erwischen, dann sieht es mit dem Leben von Maria und Josef auch nicht so rosig aus. Also zu fliehen bedeutet, ein hohes Risiko einzugehen. Sagen wir mal, Mutter und Kind, irgendwie könnte man noch sagen, okay, die Mutter hat immer irgendwo diesen Impuls im katholischen Kontext gedacht jetzt, ne, vom Narrativ her. Sie kennen ja die Hintergründe mit Exegese und so weiter, aber wenn wir jetzt mal auf der Ebene des Narrativs bleiben, katholisch heißt es ja, der Josef ist gar nicht der biologische Vater, ne, sondern er ist der soziale Vater. Und so ein nicht biologischer Vater könnte ich auch sagen, Maria, bis hierhin, aber nicht weiter, ich mache mich vom Acker. Ich will doch nicht, dass der Herodes mich irgendwie da in den Griff kriegt. Josef macht es aber, der geht dieses Risiko ein. Also springt auf, ne? So stelle ich mir das immer, springt auf, packt Maria und das Neugeborene und die hauen nach Ägypten ab. Die erhöhen ihre Vulnerabilität, um dieses neugeborene Kind in seiner hohen Vulnerabilität zu schützen. Das heißt, die Weihnachtsgeschichte bin ich ja echt ein Fan von. Da spiegelt sich quasi die Verwundbarkeit gegenseitig. Also Gott macht sich verwundbar, um den Menschen in ihrer Verwundbarkeit beizustehen. Und die Menschen, die an die Krippe kommen, das können Sie bei allen sehen, die an die Krippe kommen, machen das ebenfalls. Und wer dazu nicht bereit ist, kommt einfach nicht an die Krippe. Das war schnell Durchgang zur Inkarnation. Und natürlich bei der Kreuzigung, da können Sie das auch durchspielen. Ne? Also wenn Sie das interessiert, bleiben Sie einfach, nehmen Sie diesen Gedanken von Vulnerabilität einfach mal in Ihre Arbeit quasi mit rein, auch in die liturgischen Vollzüge, auf die Fastenzeit, Kreuzigung, haben wir natürlich auch total tolle Geschichte in Bezug auf Verwundbarkeit, Kreuzigung, Auferstehung, Pfingsten. Nehmen Sie das mal durch die ganze Palette mit. Das ist grandios, wie die Erzählungen, die wir quasi auch liturgisch permanent wieder präsent haben, weil sie jedes Jahr nochmal kommen, wie sehr die mit Verwundbarkeit zu tun haben und welche Bedeutung in dem steckt, was die biblischen Geschichten dazu sagen. Kann ich jetzt nicht leider nicht weiter ausführen, dafür fehlt die Zeit, aber ich glaube, das können Sie auch selber machen. Sehen Sie immer wieder Möglichkeiten zu. Ja, hier, das neugeborene Kind, totale Verletzlichkeit, ne? Leben kann nur dann leben, wenn andere Menschen bereit sind, uns beizustehen in unserer Verwundbarkeit. Wir sind angewiesen auf andere. Das ist meine Hoffnung in Bezug auf Trump. Also ich meine, es ist ja wirklich eine furchtbare Situation, global. Und in Deutschland ist es auch extrem schwierig. Da können Sie ja hier in Thüringen ein Lied von singen, aber ich natürlich lebe im Rheinland auch. Leben kann überhaupt nicht leben, ohne dass Menschen einander sich zuwenden, ohne Freundschaften, ohne die Bereitschaft, füreinander Risiken einzugehen. Trump setzt auf das Gegenteil. Der hat ganz klar Vulneranz, wird alle Probleme von Vulnerabilität für das große Amerika lösen. Der setzt komplett auf Vulneranz aus Vulnerabilität. Und es ist, soweit ich das sehen kann, seine einzige Strategie. Im Moment zeigt sich irgendwie keine andere. In allen Bereichen sagt er, wir lösen das Problem, indem wir gewaltsam sind. Ne? Wir grenzen die Migrantinnen und Migranten aus, wir, was weiß ich, die Queer-Leute, die werden jetzt mal echt abgeschafft irgendwie, die kriegen jetzt auch alle eins auf den Deckel. Ne? Also der zieht quasi dieses Prinzip, Vulnerabilität, die eigene Vulnerabilität zu bekämpfen durch Vulneranz, zieht er politisch durch. Das Problem ist, dass das wahnsinnig viele Opfer erzeugen wird. Und das sehen wir ja schon. Ne? Der arbeitet mit Demütigung. Ne? Demütigung ist eine politische Strategie der Vulneranz. Damit arbeitet er flächendeckend. Und er kennt eigentlich keine andere Strategie. Meine Prognose ist, irgendwann wird dieses System zusammenbrechen, weil Leben nicht so funktioniert. Nur Vulneranz geht nicht. Es gibt immer Situationen, wo man quasi eine gewisse Vulneranz braucht, würde ich auch nicht bestreiten. Ne? Aber das als One-and-Only-Strategie, nur diese Strategie, die führt in den Abgrund. Und zwar fällt die immer auf sich selber zurück. Das ist das Verletzlichkeitsparadox. Also meines Erachtens, irgendwann wird Trump scheitern am Verletzlichkeitsparadox. Aber natürlich bis dahin, wir wissen nicht, wann das sein wird, bis dahin sind die USA unter Umständen komplett zerstört. Die Demokratie und was danach kommt, wissen wir nicht. Also diese exklusive Kraft von Vulneranz, die ist da einfach auch zu beobachten. Und wie gesagt, bei uns ist es ja auch total heikel und steht auf der Kippe. Und da sehen Sie schon, warum ich das eigentlich so wichtig finde, so super, super wichtig, dass das Christentum da etwas entgegenhält. Ich meine, das ist, wie gesagt, nicht nur was Christliches, sondern das Christliche zeigt etwas Humanes. Ne? Etwas, was für das Leben von Menschen, für Gemeinschaften von Menschen ungeheuer wichtig ist. Das Christentum setzt auf das Verschwendungsparadox. Es sagt, Leben gewinnt, wenn Leben auch riskiert wird, wenn man Ressourcen miteinander teilt, auch wenn man nichts zurückkriegt. Also das Prinzip Teilen macht reich. Deswegen, der Bibelspruch geht ja noch weiter. Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Das ist das Verletzlichkeitsparadox. Wer es dagegen verliert, wird es gewinnen. In diesem Sinn ist ja auch der Lebensverlust kann. Ne? Kreuz sagt ja genau das. Ne? Also das Verschwendungsparadox. Christlich sich selbst einen vielleicht sogar unerträglichen Verzicht auf Leben auferlegen, um Leben möglich zu machen. Das hat auch der Attentäter erfahren, als er den Menschen umgebracht hat. Ne? Also das Opfer dieser Gewalt hat einen unerträglichen Verzicht auf Leben erfahren, ne? Um Leben möglich zu machen. So, ich komme zum Schluss. Zeit ist schon rum, gell? Ja. Was können Theologie und Kirche zu den Debatten um Verwundbarkeit beitragen? Wichtig finde ich, die Komplexität von Verwundbarkeit zu sehen. Sich nicht auf so Einlinigkeiten einlassen, wie zu sagen, es gibt bestimmte vulnerable Gruppen, ne? Sondern sich genau anzugucken, wie komplex Verwundbarkeit ist, wie sie funktioniert, auch welche Paradoxien sich da schlichtweg zeigen. Und vor allen Dingen, wenn es quasi um den eigenen Bereich geht, immer auf die Vulneranz zu achten. Erstmal überhaupt wahrzunehmen, ne? Also normalerweise so die natürliche Reaktion ist, wir denken immer wir selbst, also ich bin überhaupt nicht vulnerant, ne? Ist ja klar, also ich bin ja an Menschlichkeit orientiert, ne? Gucken Sie mal, was ich hier sage, so, ne? Ich bin ganz human. Die Vulneranz ist immer bei den anderen. Ne? Aber man muss gerade deswegen im eigenen Bereich immer drauf gucken, wo quasi die vulneranten Machtwirkungen sind. Ne? Ich weiß, wovon ich rede. Ich komme aus einer Familie, ich habe 5 Geschwister. Ne? In Familien funktioniert das ja so, dass man genau weiß, wo bei allen die Verwundbarkeiten stecken. Man hat ja lange miteinander gelebt. Ne? Und zack, hat man den Punkt getroffen. Stimmt's? Für die, die Geschwister haben. Es kann, passiert ganz schnell. Ne? Also natürlich, ich bin immer ganz und gar unschuldig. Und eine Gegenstrategie ist auch in Konflikten, zum Beispiel auch in pastoralen Konflikten, eine Gegenstrategie ist, besonders auf die Vulnerabilität der anderen zu achten und bei sich selbst auf die Vulneranz. Dann kippt man quasi dieses System, dass man eigentlich immer denkt, man selber ist irgendwie ganz friedlich und die anderen bringen irgendwie die Gewalt rein. Und die Selbstverschwendung als schöpferisches Lebensprinzip, also wie bei der Geburt, ne? Da kann man sich einfach schlichtweg immer an Geburt orientieren. Von daher Hannah Arendt mit ihrer Geburtsphilosophie quasi ist da wirklich christlich orientiert. Die hat ja auch das Weihnachtsfest total geschätzt. Ne? Die sagt, Weihnachten ist ein ganz großartiges Fest und es hat mit diesem Verschwendungsprinzip zu tun. Und Paulus können wir dann natürlich auch zitieren, bei einem Stachel im Fleisch ist ja eine Wunde, ne? Also da geht es um Verwundbarkeit bei diesem Stachel, der im Fleisch sitzt, was auch immer das war. Die Antwort Gottes, lasst dir an meiner Gnade genügen, da meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paradox. Ne? Lebensgewinn durch Zuwendung, Freundschaft, solidarisches Handeln. Vulneranz als einzige politische Strategie führt verheerend ins Verletzlichkeitsparadox, produziert wahnsinnig viele Opfer. Von daher die christliche Antwort, verwundbar sein, menschlich bleiben. Und die große Frage ist, wer bringt das gesellschaftlich ein? Also es ist schlichtweg eine Tatsache, ne? Das Leben so funktioniert, ne? Aber wer steht gesellschaftlich dafür ein? Die Kirche müsste an der Stelle der wichtigste Player sein. Die Problematik ist halt schlichtweg, dass die Kirche im Moment einfach so grottenschlecht dasteht. Ja? Wo man quasi jegliche Autorität verloren hat durch Missbrauch und Vertuschungsgewalt, ist es sehr schwer, für das einzustehen, was man selber nicht praktiziert hat. Ne? Über weite Strecken. So, damit bin ich jetzt zum Ende und habe nochmal mein Buch, das Sie ja gleich noch mal live zeigen wollten, aber ich habe es jetzt hier schon mal drauf, wenn Sie Lust haben, da ein bisschen mehr nachzulesen. Das hier ist quasi das, ich schreibe auch wissenschaftliche Bücher, die sind ein bisschen schwer zu lesen, finde ich selber, aber das kann man ganz gut lesen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.